Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 20. Juni 2025 mit einem Update zum Blackout.
Elektromobilität.
Eine skurrile Nachricht.
Frieden.
Jens Spahn.
Dem Irankrieg.
Palantir.
Dem Weltrechtsprinzip.
Der Situation in der Ukraine.
Dem Börsenticker.
Schamjaf zu Kenia.
Katrin Rönicke.
Gute Nachricht, einem Limerick der Woche und Holger Klein. Oh, viel vor heute. Also, fangen wir an.
Eine gute Nachricht habe ich auch. Die versteckt sich in meinen anderen Themen.
Sehr gut. Ich habe ein Update zum Blackout in Spanien. Wir wissen jetzt, was los war. Überraschung.
Ach, echt?
Es war, ja, hast du nicht mitbekommen?
Tatsächlich nicht. Also das Letzte, was ich gesehen hatte, war eine Aussendung vom SMC, die gesagt haben, das wird wohl noch eine Weile dauern, bis wir da endgültige Klarheit haben. Ach, schön, ja.
Ja, cool. Es gab jetzt einen Bericht, die mussten, glaube ich, auch innerhalb von 3 Monaten oder so der EU einen Bericht liefern aus Spanien. Und es war menschliches Versagen, zusammengefasst. Für alle, die ein kurzes Gedächtnis haben, vor ungefähr 2 Monaten gab es in Spanien einen massiven Blackout. Teilweise auch in Portugal, weil das Ganze miteinander verbunden ist. Ich habe gelesen, auch in Frankreich war es für ein paar Sekunden weg. Aber das französische Netz ist besser gesichert. Und insgesamt waren es 8 Stunden, teilweise auch länger. Also nach 8 Stunden waren 35% der Haushalte erst wieder am Strom. Also ein riesiger Schaden, der da verursacht ist. Und zwar verursacht durch, wie wir jetzt wissen, mangelnde Koordination, unklare Zuständigkeiten und fehlende Transparenz im Gesamtsystem. So schreibt es der Tagesspiegel.
Klingt nach Murks am Bau.
Ja, ja, das Interessante ist, dass gefühlt alle ein bisschen schuld sind. Also sowohl der Netzbetreiber Red Electrica hat wohl Fehler gemacht. Da heißt es, dass nicht genügend klassische Stromkraftwerke eingeplant waren, um besser auf Bedarfsschwankungen reagieren zu können. Das können ja Wind- und Solarkraftwerke noch nicht so gut, beziehungsweise wir haben noch nicht so viel Akku-Kapazitäten, wie heißt es nochmal, Speicherkapazitäten, um da ein bisschen besser steuern zu können. Deswegen braucht es eben oft noch die konventionellen Kraftwerke. Und gleichzeitig hat sich auch der Betreiber der eingesetzten konventionellen Kraftwerke nicht korrekt verhalten. Und das kam so ein bisschen zusammen. Und so ist es halt passiert. So. Und deswegen, also sowohl die Netzbetreiber als auch die spanische Regierung stellen nochmal ganz klar, es war nicht die Schuld der erneuerbaren Energien, wie es ja auch oft hieß in den ersten Tagen danach.
Erinnert mich ein bisschen an einen Vorfall, den wir damals beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg mal hatten. Da gibt es auch, also diese Sender haben Batteriespeicher. Also gibt es ein großes Batteriedingsi, also ein Batteriepark oder eine große Akkuanlage im Keller. Und diese Akkuanlage überwacht halt, ob von draußen Strom kommt. Und wenn von draußen kein Strom kommt, dann schaltet sich diese Akkuanlage ein und sendet weiter und schickt einen Alarm raus. Und dann gab es etwas an einem Samstag auch noch, weil freitags ab 1 macht jeder seins, dann gab es an einem Samstag einen sogenannten Netzwischer. Das heißt, das habe ich hier bei mir zu Hause. Ich habe ja eine unterbrechungsfreie Stromversorgung.
Ja.
Die piept 3-mal am Tag, weil es so einen Netzwischer gibt.
Ja.
Das macht in der Regel nichts. Das ist so gering, dass es eigentlich nichts macht. Jetzt ist aber der Schalter da im Sender, der die Batterien einschaltet, so empfindlich gewesen, dass der Netzwischer die Batterien eingeschaltet hat. Und dann hat die Anlage nicht gemerkt, dass der Strom sofort wieder da war. Und dann hat gesamt Potsdam, ich weiß nicht, eine Stunde, anderthalb, keine Ahnung, ausschließlich aus Batterien gesendet. Und dann waren die Batterien leer. Aber das Ding hat sich nicht wieder eingeschaltet. Und der Typ, der den Alarm gekriegt hat, war irgendwie angeln oder weiß der Geier was und hat es nicht mitgekriegt. Und auf einmal waren die Sender weg. Also ich saß im Auto und dachte, hä, was ist denn das jetzt? Hier wird angezeigt, dass ich den richtigen Sender eingestellt habe, aber es kommt gar kein Programm.
Naja, hier war es wohl nicht, dass zu wenig Strom da war, sondern zu viel, also eine Überspannung. Und dann schalten sich manche eben automatisch ab. Und dieses Abschalten war dann irgendwann eine Kettenreaktion, deswegen war dann alles weg. Ja, naja. Und dann zur skurrilen Nachricht. Die flog diese Woche auf Blue Sky an mir vorbei. Und es war ein Screenshot aus einer der Boulevardzeitungen, der Titel hieß: Eintopfklöße hat unser Haus zerstört. Egon und Helga nach Fettwolkenexplosion obdachlos.
Ich habe ich auch gesehen, habe die ganze Zeit gedacht, wie könnte ich das auf mich beziehen und fragen, hast du mich fett genannt? Aber ich bin nicht irgendwie.
Und der MDR hat aber auch noch mal einen ordentlichen journalistischen Artikel darüber geschrieben. Das war auch in Ostdeutschland passiert. Was es damit auf sich hat, tatsächlich stand wohl ein Topf Klöße auf dem Herd von Egon und Helga, so berichten die beiden es zumindest. Aber das Haus hat er nicht zerstört, sondern was passiert ist, irgendwie ist das Wasser von den blubbernden, also das Kloßwasser aus dem Topf hat wohl ein bisschen geblubbert, da ist dann ein Tropfen in eine brutzelnde heiße Pfanne gespritzt und in dieser heißen Pfanne war Fett. Und wir wissen alle, Wasserspritzer in einer heißen Fettpfanne, das gibt Ärger. Und das kann tatsächlich, mir war nicht bewusst, wie krass Ärger das geben kann. Wir hatten das sicherlich damals in der Schule mal im Chemieunterricht, aber mein Gott, irgendwann vergisst man ja auch alles. Da kann tatsächlich so eine Fettexplosion stattfinden. Das heißt, das Wasser wird so schnell zu Dampf, dass es sich 1700-fach ausdehnt, nach oben strömt, Fett mit nach oben reißt. Das entzündet sich und schon hast du eine Explosion mit Stichflamme.
Das habt ihr im Chemieunterricht gelernt?
Irgendwie hat es bei mir geklingelt. Ja.
Ich habe das irgendwann mal irgendwie erzählt. Ich habe im Chemieunterricht habe ich gelernt, erst das Wasser, dann die Säure, sonst passiert das Ungeheure.
Auch sehr
aber
schön.
Es war ja
auch
Fett.
Sehr schön. Genau, ja, hier geht es um Fett. So kann das passieren. Jetzt sagt die Polizei laut MDR, so war es wahrscheinlich eher nicht. Also nicht ganz so schlimm oder wer weiß. Sondern sie gehen davon aus, dass ein unsachgemäßer Löschversuch, den Egon und Helga da vorgenommen haben, überhaupt erst...
Der hat nochmal einen Schluck Wasser draufgeschüttet oder was?
vermutlich, überhaupt erst zu diesem Fettbrand geführt haben. Also das sollte wirklich jeder wissen, man löscht Fettbrände nicht mit Wasser. Deswegen habe ich es auch nochmal mit aufgenommen, weil ich dachte, hey, man kann nicht oft genug daran erinnern. Aber natürlich klingt es auch spektakulärer, wenn man schreibt, ein Topf Klöße hat unser Haus zerstört.
Vielleicht gibt es ja, ich überlege die ganze Zeit, vielleicht gibt es ja auch für Fett und Wasser so eine Eselsbrücke, also so einen Sinnspruch. Vielleicht,
ach, komm,
wer den kennt, tu mal in die Kommentare.
Ja, okay.
Call to Action, immer wichtig.
Ja, ja.
MAN, so ein LKW-Hersteller, kennst du vielleicht.
Ja.
Die haben eine neue Produktionsstraße und die können jetzt täglich 100 Elektro-LKWs, wait for it, vom Band laufen lassen.
Uhu.
So hat man das früher genannt. Ich weiß überhaupt nicht, ob es das Band heutzutage überhaupt noch gibt. Also, die Tagesschau schreibt dazu, die Käuferinnen und Käufer dürfte der hohe Preis von E-Lkw bislang teils abschrecken. Die Elektrovariante ist 2,5 bis 3-mal so teuer, kostet ein Dieselmodell 100.000 Euro, kommt ein vergleichbares Modell mit Batterie auf bis zu 300.000 Euro. Und weiter. Hinzu kommt die vergleichsweise geringe Reichweite. Mit 6 modular kombinierbaren blablabla kann, jetzt kommt so ein Name und so, kann ein E-Lastwagen bis zu 500 Kilometer kommen, mit einer siebten Batterie bis zu 740 Kilometer.
Aber
so, da fehlt was, habe ich gedacht. Da fehlt eine Information. Also das, was der ureigentliche Job von JournalistInnen ist, nämlich die Einordnung.
Ja.
Und dann habe ich mal nachgeschlagen, wie weit so ein LKW denn eigentlich immer so fährt, wenn er so unterwegs ist. Ja, weil wir haben ja so dieses Bild vom Fernfahrer. Die Älteren unter uns erinnern sich sicher noch an die Serie Auf Achse. Ja, unterwegs von Hammerfest bis nach Aden. Trucker-Romantik und Abenteuer. So.
Okay.
Das ist auch so, ja, aber das ist eher selten. Gibt es übrigens, Auf Achse gibt es, ich glaube, fast alle Folgen auf YouTube für lau nachzugucken. Ist ein super Ding. Mit Manfred Krug als LKW-Fahrer, der immer alle zusammenschlägt und alle aus der Krise rettet und so. Also ein bisschen Bud Spencer-esk manchmal.
Naja.
So, Auf Achse, ja, das gibt's aber eher selten. So, jetzt gucke ich in die Wikipedia. Und da steht, die durchschnittliche Tageskilometerzahl bei voller Auslastung der Lenkzeit und vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit 60 km/h außerorts, 80 km/h auf Autobahnen und 2 Spuren Kraftfahrstraßen, bla 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 bla. Also die durchschnittliche Tageskilometerzahl für schwere Lkw liegt bei 600 bis 800 Kilometern. Das scheint irgendein Nerd sich ausgerechnet zu haben. Es gibt keine Quelle, aber ich finde das Pi mal Daumen plausibel. Wenn du so rechnest, 8 bis 10 Stunden ist der unterwegs, schneller als 80 fährt der nie.
Mhm.
Ne? Pause machen muss er auch, Stau hat er auch und so weiter.
Ja.
Also über 800 Kilometer kommst du nicht.
Okay.
Und wenn du dann noch nachguckst beim Bundesverkehrsministerium, dann siehst du, dass wenn man das sogenannte Straßengüterverkehrsaufkommen nach Entfernungen anschaut, dann dominiert der sogenannte Nahbereich. Mhm. Bis 150 Kilometer Entfernung wird 30 Mal so viel transportiert wie über 500 Kilometer Entfernung.
Ja, siehste.
Ich könnte dir da jetzt auch noch ganz viele Zahlen über Millionen Tonnen und sonst wie, aber das lasse ich mal weg. Kann ja jeder nachlesen.
Aber das erklärt ja so. Dann auch die Nachfrage, die ich sofort im Kopf gehabt hätte. Wenn das alles so scheiße ist, warum fahren dann da 100 Dinger bei denen raus aus dem Werk? Ne? Es muss ja Abnehmer dafür geben.
Das ist die Kapazität, das ist die Produktionskapazität,
so,
100 Dinger, ob die gekauft werden.
Ach so.
Genau. Die haben, das Interessante scheint mir da auch zu sein an dieser Produktionsstraße, dass sie je nach Bestellung entweder ein Elektro-Ding hinten rauslassen oder ein Diesel-Ding. Also dass sie gar nicht zwei parallele Straßen haben, sondern nur eine, wo das durchgeht. So, ja, also bis 150 Kilometer, 30 Mal so viel wie über 500 Kilometer. Mhm. Und wenn du das jetzt ins Verhältnis setzt zu den Reichweiten dieser Elektrolaster, dann müsste die Einordnung eigentlich ganz anders lauten, nämlich so. Diese Elektro-Lkw sind dazu geeignet, den weitaus überwiegenden Teil des Straßengüterverkehrs zu elektrifizieren, und zwar sofort, vorausgesetzt, die Speditionen können und wollen sich die höheren Anschaffungskosten leisten. Und dann könnte ARD aktuell auch noch mal gucken, wie die Betriebskosten zwischen Diesel- und Elektro-Lkw sich unterscheiden.
Das wollte ich nämlich auch noch fragen, genau.
Und
ja.
Da habe ich jetzt auf die Schnelle tatsächlich erster Link bei UTA was gefunden. UTA ist, kennst du, das ist so Tankstellenbetreiber, Mobilitätsdienstleister, hast du bestimmt schon mal gesehen. Also tendenziell unverdächtig. Ja. Und die sagen, trotz höherer Anschaffungskosten sind Elektro-Lkw-Preise im Laufe der Zeit geringer, da die Wartungskosten und der Energieverbrauch niedriger sowie die Abschreibungsraten vorteilhaft sind.
Tja.
Das heißt, bei der Tagesschau haben sie mal wieder nicht nur ihren Job geschwänzt, sondern mir gleichzeitig eine gute Nachricht untergejubelt.
Das ist doch gut. Sehr schön. Wir bleiben im Inland und sprechen über Jens Spahn. Und ich gebe zu, ich sag's gleich vorneweg, damit es transparent ist, ich mag Jens Spahn nicht. So, und ich weiß, jemand anderem hier geht's ähnlich, aber du sagst besser nichts. Ich mag ihn nicht, weil er irgendwann mal gemeint hat, dass Frauen die Pille danach wie Smarties fressen würden. Das war dann auch ein Hashtag auf Twitter, wenn denn mal die Rezeptpflicht dafür fallen würde, die inzwischen gefallen ist.
Ich finde ja, ich könnte, selbst wenn ich einen sehr gehässigen Tag habe, wäre ich nicht mal in der Lage, so etwas überhaupt nur zu denken. Und dieser Mann spricht es aus.
Ja, vor allem, er hat dann auch noch einen Gastbeitrag dazu in der Zeit geschrieben, nachdem es diesen Hashtag und diesen Shitstorm damals gab. 2014 war das, also ist auch schon ein bisschen her. Und da hat er dann darüber lamentiert, was für Nebenwirkungen die Pille danach so alles haben kann, und schreibt weiter, weshalb vor der Einnahme ein Beratungsgespräch mit einem Arzt stattfinden soll. An dieser Stelle verstehe ich übrigens auch viele der Kritiker nicht. Dass es die Antibabypille nur auf Rezept gibt, ist selbstverständlich. Bei der Pille danach jedoch, die eine viel höhere Dosierung von Hormonen enthält, ist der Ruf nach der Aufhebung der Rezeptpflicht laut. Zitat Ende.
Es sind immer konservative Männer, die über Frauenkörper bestimmen wollen.
Und ganz besonders gut Bescheid wissen, offensichtlich. Weil, ich meine, warum will man wohl die Pille danach dringender haben als die Antibabypille? Warum, Sherlock? Wenn man 3 bis maximal 5 Tage, je nachdem welches Präparat es ist, Zeit hat, danach ist es zu spät. Ja, danach ist es einfach zu spät. Okay, das ist lange her, 2014. Ich war 2014 sehr viel blöder, als ich es heute bin. Ich habe eine Menge Scheiß ins Internet geschrieben damals. Gehen wir davon aus, dass Menschen lernen können. Und gucken, was hat er denn so zuletzt gemacht? Zum Beispiel als Gesundheitsminister unter Angela Merkel, als die Pandemie ausgebrochen ist und uns Masken gefehlt haben. Das war ja so ein Riesending erstmal. Und da hat er ja sehr viele Masken für sehr viel Geld bestellt. Und deswegen gab es auch schon seit Jahren Vorwürfe, da hätte Jens Spahn zum Beispiel Aufträge an Unternehmen aus seiner Heimatregion vergeben. Vielleicht sei das ja gar nicht so korrekt gelaufen. Vielleicht war es auch nicht so korrekt, dass er die Masken für über 4 Euro das Stück eingekauft hat. Es gab ein logistisches Chaos und am Ende wurden irgendwie, ich glaube, über 700 Millionen Masken wieder verbrannt, weil wir zu viele hatten und sie abgelaufen waren. All das klingt halt erstmal nicht so gut, deswegen gab es viel Misstrauen und deswegen gab es einen Untersuchungsprozess. Bericht. Also es gab jemand, die hat sich das angeschaut, ob das alles gut gelaufen ist, hat mit verschiedenen Seiten gesprochen, mit den Fachreferaten im Ministerium. Und dieser Bericht ist tatsächlich noch in der letzten Legislaturperiode, also unter der letzten Regierung, erschienen. Aber Karl Lauterbach hat die nicht veröffentlicht, weil er sagt heute, weil Wahlkampf war und er wollte halt besonders anständig sein. Und bei sowas frage ich mich ja immer, also auch so diese Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch, ja bloß nicht im Wahlkampf diesen Bericht veröffentlichen, weil könnte ja einer Partei schaden, die gerade im Wahlkampf ist. Und ich frage mich, ob das nicht total undemokratisch ist, so zu entscheiden.
Das ist hirnlos vor allen Dingen.
Ja, aber wie soll man sich denn eine Meinung bilden, wenn solche Informationen absichtlich zurückgehalten? Aber okay, das ist eine andere Diskussion.
Vor allen Dingen, jetzt bilden wir uns ja die Meinung und diese Meinung lautet, ui, 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 die sind nicht koscher, dann wähle ich lieber direkt die Nazis.
Ja,
bei
weiß
einigen
ich nicht.
Menschen, nicht bei mir. Jetzt.
Ja.
Naja. Das ist ja immer so das Problem. So. Weißt du, AfD ist irgendwie so ein kleinkrimineller Verein, aber die anderen halt auch.
Ja.
So, und solange die anderen das auch sind, kann das kein Argument gegen die Rechten sein oder die Rechtsextremen. Weißt du, solange die Rechten kleinkriminelle Vereine bilden, können die Rechtsextremen einfach so, was habt ihr denn? Die sind auch nicht besser.
Weiß ich nicht.
Das ist so moralisch. Also das ist noch nicht mal politisch, sondern einfach moralisch. Das ist
ja.
Naja.
Naja, jedenfalls haben wir ja jetzt, ist kein Wahlkampf mehr. Wir haben eine neue Bundesgesundheitsministerin. Aber Frau Wagen hat sich auch geweigert, den Bericht zu veröffentlichen mit, sorry, echt lauen Argumenten, weil da stehen ja sensible Daten drin, das sind laufende Verfahren, jada, jada. Und jeder denkt halt so, dann schwärzt es halt. So. Also es war so, ich dachte so, ja, du kannst ihn doch veröffentlichen und das, was sensibel ist und was nicht an die Öffentlichkeit soll, schwärzt du halt, meine Güte.
Aber das, was nicht an die Öffentlichkeit soll, ist halt was anderes, als was die CDU gerne nicht an die Öffentlichkeit lassen würde.
Genau. Und es ist dann eben doch an die Öffentlichkeit gekommen, denn der Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung hat zuerst einen kleinen Teil und dann nochmal nachgelegt, eben Teile dieses Berichts vorliegen gehabt und hat daraus berichtet. Und dann wurde der Druck eben so groß, dass die Medien heute gemeldet haben, dass die Ministerin den Bericht, und es geht eben doch, mit geschwärzten Stellen vorlegen wird. Und zwar dem Haushaltsausschuss. So, jetzt könnte man sagen, vielleicht reden wir dann nochmal ausführlicher drüber, wenn wir auch wirklich mehr wissen, weil ich habe das Ding jetzt nicht im Original lesen können. Aber ich kann es mir nicht nehmen lassen, ein Zitat aus dieser Recherche vom NDR, WDR und Süddeutsche hier mitzubringen. Denn da ist die Rede von: Fehlendes ökonomisches Verständnis und politischer Ehrgeiz hätten dazu geführt, dass in der Pandemie nicht als Team Staat, sondern als Team Ich gehandelt wurde. Das Drama in Milliardenhöhe habe damit begonnen, dass sich Spahn nachweislich gegen den Rat seiner Fachabteilungen in den Kopf gesetzt habe, die Beschaffung allein meistern zu wollen. Zitat Ende. Und
Größenwahn.
Ja, das passt halt dann doch wieder ganz gut zu dem Bild, das ich von Jens Spahn habe, weil er hat ja damals auch nicht kapiert, ne, warum die Pille danach sehr viel dringender ist als die Antibabypille. Also ich glaube, es ist auch einfach ein mangelndes Vorstellungsvermögen teilweise.
Was ich bei dieser ganzen Sache in den letzten Tagen und Wochen nicht so richtig kapiere, ist, wir haben ja im Grunde, das Ding hat ja zwei Komponenten. Das eine sind die hohen Maskenpreise.
Ja.
Und das andere ist die Auftragsvergabe unter anderem
genau.
An irgendeine ungeeignete Spedition in seinem Nachbarwahlkreis.
Ja, eine Firma, die mit der Logistik eben gar nicht klargekommen ist, ja. Wo das andere bisherige Verträge gegeben hat, die viel besser funktioniert hätten. Ja.
Ja. Jetzt diese Auftragsvergabe, wenn da Anstand herrschen würde in der Christlich-Demokratischen Union, dann wäre diese Auftragsvergabe, denke ich, dazu geeignet, Spahn stürzen zu lassen oder zumindest stolpern zu lassen. Kann ich aber nicht beurteilen, weil da kenne ich nicht genug Details. Bei diesen Maskenpreisen, wo sich so drüber aufgeregt wird, dass das ja so viel Geld gekostet hätte und sowas, ich verstehe nicht, warum Spahn oder die CDU oder wer auch immer, ich verstehe nicht, warum die nicht hingehen und sagen, passt mal auf, Leute. Ja, der Marktpreis war damals 3 €. Wir haben für 4,50 € gekauft und dann auch noch in einem Open-House-Verfahren. Also wir kaufen alles, was uns angeboten wird. Da kann man dann eventuell auch nochmal drüber diskutieren. Aber das Wort, was mir da auch, seit mir das bekannt ist, schon als erstes in den Kopf springt, ist Versicherungsprämie. Wir, weißt du, ich zahle jedes Jahr Hunderte und Aberhunderte Euro an Versicherungen. Von diesem Geld habe ich gar nichts, außer es passiert mir was.
Ja.
So funktionieren Versicherungen. Die überdimensionierten Flüssiggasterminals, die haben wir überdimensioniert als Versicherung.
Ja.
Und ich verstehe nicht, dass da nicht irgendjemand, also auch Spahn selbst, nicht einfach sagt, pass mal auf Leute, ich habe das damals, ja, ich habe das persönlich entschieden und ich habe das für sinnvoll gehalten, weil ich mir gedacht habe, ich zahle lieber jetzt eine höhere Versicherungsprämie, als dass wir, wenn der Turm brennt, die Angeschissenen sind. Und damit hätte der für mich das perfekte Argument geliefert.
Naja.
Das verstehe ich nicht. Was übrigens auch immer ganz interessant ist bei diesen Maskenpreisen, und die haben gesagt, ja, der Marktpreis war 3 Euro, aber der Spahn hat es für 4,50 eingekauft. Und dann gibt es gerne mal das Argument, naja, vielleicht hätte man sie für billiger nicht gekriegt. Doch, doch, Freunde und Freundinnen. Marktpreis bedeutet, dass sich ein Preis am Markt gebildet hat. Das heißt, Angebot und Nachfrage sind zusammengekommen. Wenn der Marktpreis 3 Euro ist, dann bekommt man Dinge für 3 Euro.
Ja.
Ansonsten ist es nicht der Marktpreis. Gut, wenn du mir im Inland vorlegst, komme ich mit dem Inland, naja, mehr oder weniger Inland. Ich mache Innenpolitik mit Außenpolitik jetzt. Machen wir ja gerne, wir Rechten. Also, Israel hat letzte Woche den Iran angegriffen. Erstmal die Atomanlagen da, dann auch Militärbasen. Dann haben sie gesagt, dass sie außerdem noch vorhaben, letztlich die ganze iranische Führung auszuschalten, weil ist besser so. Die Begründung für, ich sag mal, den ersten Schlag war, Iran hat Uran, so war Iran, Uran, Entschuldigung.
Ja, ich weiß, das ist doch.
Fällt mir gerade zum ersten Mal auf.
Ah, okay.
Entschuldigung. Also, der Iran, warum heißt es auf einmal eigentlich Iran und nicht mehr der Iran? Ich verstehe das immer nicht.
Das ist bei vielen Ländern so, dass man jetzt nur noch sagt.
Ja, aber.
Weil man ja auch sagt Deutschland und nicht der Deutschland.
Ja, aber ich fahre auch nicht nach
Deutschland.
Schweiz.
Vielleicht besser. Das stimmt.
Ja, ja, naja, egal. Also,
ist aber eins von mehreren Ländern, wo das so ist, tatsächlich.
Ja, und ich kapiere das nicht.
Auch Ukraine übrigens. Ist nicht die Ukraine.
What?
Mhm.
Ey, ihr wollt mich fertig machen, ne? Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht weiß auch nochmal Call to Action ans Publikum. Vielleicht gibt es dafür eine sehr, sehr gute, nachvollziehbare Begründung, die ich nur noch nicht gesehen habe. Aber das ist was, das macht mich vollkommen fertig. Seit Jahren schon, dass das immer wieder so passiert, wo ich dann denke, ey, Moment mal, das war doch gestern noch der Iran. Egal. Iran hat Uran so weit angereichert, dass sie kurz davor sind, eine Kernwaffe zu bauen. Das ist die Begründung für diesen Schlag, den Israel ausgeführt hat. Die Anreicherung, also das, der Iran, scheiße.
Es ist alles eine Frage der Übung.
Genau. Also Iran hat angeblich Uran mit einem Anreicherungsgrad von 60% für zivile Zwecke, also Spallationsquellen, Reaktoren, also Stromgewinnung und sowas, brauchst du keine 10% angereichertes Uran. Hm. Was heißt das überhaupt, angereichertes Uran? Also für Kernspaltung, um so eine Kernspaltung durchführen zu können, brauchst du Uran-235, das ist das Atomgewicht. Uran-235 ist in natürlichem Uran, aber nur zu weniger als 1% drinne. Der Rest ist Zeug und vor allen Dingen schwereres Uran-238, also minimal schwerer, ja, 3 Atome schwerer sozusagen. Nee, noch nicht mal Atom, egal. Ist etwas schwereres Uran-238, also muss man irgendwie das Uran-235 aus dem Rohuran extrahieren und die Konzentration erhöhen. So, dazu nimmt man das natürliche Uran und Fluor und verbindet das beides chemisch zu Uranhexafluorid. Hast du wahrscheinlich auch schon mal irgendwo gehört. Wird auch gerne genannt Hex. Hex, Hex. Uranhexafluorid wird bei so um die etwas über 50 Grad gasförmig. Es sublimiert, wie wir Chemiker sagen. Dann nimmst du das Zeug, schmeißt das in eine Zentrifuge und lässt diese Zentrifuge sehr, sehr, sehr schnell laufen. Ja, 1000 Umdrehungen in der Sekunde. So, also richtig schnell. Dabei wandert dann das schwere Uran-238 nach außen, Zentrifugalkräfte, und das leichtere Uran-235 kannst du aus der Mitte dieser Zentrifuge absaugen. Mhm. Das wiederholst du tausende Mal, jahrelang. Diese Zentrifugen laufen ständig, weil wir sammeln Atome. Also das ist, ja, so, du brauchst tausende Zentrifugen, die sind extrem empfindlich, diese Dinger, die werden auch nicht abgeschaltet oder langsamer gefahren oder schneller gefahren, also wenn die laufen, laufen die und alle hoffen, dass sie immer weiter laufen. Was der Grund ist, du erinnerst dich vielleicht an den Stuxnet-Hack. Das war ein Hack bzw. ein Virus, das sie irgendwie über einen geheimen USB-Stick in die iranischen Atomanlagen eingespielt haben. Und dieses Virus hat dazu geführt, dass die Dinger kaputt gegangen sind, weil die einfach überdreht haben. So. Und damit kannst du wirklich die Urananreicherung um Jahre zurückwerfen, was anscheinend damals auch funktioniert hat. So. Exkurs Ende. Jetzt gehört zur iranischen Staatsräson, Israel zu vernichten.
Ja. Ja,
die haben sogar ein Datum dafür, wann sie es endgültig geschafft haben wollen. Haben 2030 meine ich, wäre das gewesen.
Die haben eine Uhr, die runterzählt bis zu diesem Datum.
Wenn der Iran, also wenn der Iran tatsächlich so hoch angereichertes Uran hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass sie entweder eine Kernwaffe auf Israel feuern oder aber Kernwaffen als Backup für konventionellen Krieg nutzen können, so wie Russland das gerade in der Ukraine macht und Deutschland damit droht,
was
da zumindest ganz gut funktioniert. Also hat Israel sich gesagt, Präventivschlag. Weil das Problem bei Kernwaffen ist, die wirken ganz oder gar nicht. Death or Glory, 1 oder 0, da gibt es nicht ein bisschen was. Wenn du da auf Eindeutigkeit wartest, bekommst du die genau dann, wenn das Ding über deinem Kopf explodiert. Dann ist es aber zu spät, sich auf eine solche Weise zu wehren, die nicht direkt in eine nukleare Auseinandersetzung führt.
Ja.
Also was machst du? Abwarten oder handeln? Israel hat sich gesagt, wir handeln und lassen uns lieber hinterher anscheißen, als dass wir plötzlich die Angeschissenen sind. Better safe than sorry sozusagen.
Ja. Kann ich ganz kurz... Weil du hast jetzt so viel mit Zentrifugen und Anreicherungen. Ich will nur eine Zusammenfassung nochmal liefern, dass die Internationale Atomenergiebehörde mitgeteilt hat, dass Iran über 400 Kilogramm auf 60% angereichertes Uran hat und dass bei weiterer Anreicherung das für 9 Atombomben ausreicht. Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Das hat die IAEA mitgeteilt.
Und gleichzeitig behauptet Iran, dass sie das nur zu zivilen und Forschungszwecken benutzen würden.
60%.
Und das ist eindeutig eine Lüge.
Eben.
So, better safe than sorry, hatte ich gerade gesagt. Da bekommst du ein Problem mit dem Völkerrecht, beziehungsweise bekommst du da ein Problem mit denjenigen Menschen, die das Völkerrecht absolut setzen. Ich habe ein Problem mit dieser Absolutsetzung. Schön wär's, ne? Gar keine Frage. Schön wär's, wenn wir das absolut setzen könnten. Wir haben es aber mit Menschen zu tun und Menschen sind irrational. Ne? Also Putin hält sich halt nicht dran. Ne? Da kann ich das Völkerrecht absolut setzen, so viel ich will. Putin hält sich da nicht dran. Jetzt kann ich hingehen und kann sagen, ja, if they go low, we go high. Das hilft mir aber auch nicht, wenn jemand eine Atombombe auf mich schmeißen möchte. So. Das Völkerrecht kennt das Merkmal des unmittelbar bevorstehenden Angriffs. In diesem Fall darfst du völkerrechtskonform einen Präventivschlag durchführen. Bloß... Wann genau ist bei Kernwaffen denn eigentlich der unmittelbar bevorstehende Angriff? Wenn die Dinger im Silo stehen, wenn die Dinger abgefeuert worden sind, wenn der Soldat den Finger überm roten Knopf hat? Wie viele Zentimeter überm roten Knopf steht der Angriff unmittelbar bevor? Oder ist das vielleicht schon, wenn ein Land technisch in der Lage ist, Kernwaffen zu bauen? Gilt das für jedes Land oder nur für diejenigen Länder, die erklärt haben, andere Länder vernichten zu wollen? Das ist ein Dilemma. Mhm. Und ich vermisse schon lange eine öffentliche Diskussion über das Völkerrecht, die sich diesem Dilemma, das ja zwischen Recht und Ethik letztendlich ist, die sich dem annimmt. Und eventuell hat Israel diese Diskussion jetzt gerade angestoßen. Und da komme ich jetzt dahin, dass ich Außenpolitik mit Innenpolitik mache, da komme ich zu unserem Bundeskanzler. Friedrich Merz hat diese Woche gesagt, Israel würde für uns die Drecksarbeit machen. Und ich finde, Friedrich Merz hat recht. Der Iran ist ein Terrorregime, sowohl nach innen als auch nach außen. Siehe Hamas, Hisbollah, Drohnen für Russen, you name it.
Okay.
Das heißt, die Weltgemeinschaft hat ein Interesse daran, den Iran zu entwaffnen und gegebenenfalls auch politisch zu enthaupten. Und zwar nicht so, weil die Amis da gerade mal Bock drauf haben, wie als sie den Irak überfallen hatten vor 20 Jahren, sondern weil der Iran früher oder später nicht nur in der Lage sein wird, den Ländern in seiner Region Unannehmlichkeiten zu bereiten, also noch mehr, als er das ohnehin schon macht, sondern irgendwann ist er in der Lage, auch Waffen nach Europa zu feuern. Irgendwo in einem Interview gehört die Woche, Süditalien sind sie theoretisch schon in der Lage zu erreichen. Aber mit anderen Worten. Im Grunde genommen kann die Welt froh sein, dass die rechtsradikale israelische Regierung da gerade in Richtung Iran die Sau rauslässt. Und damit sind wir in einem Dilemma und dessen Auflösung ist mir unklar. Ich habe keine Ahnung, wie man da rauskommt, weil am Ende dieser Kampagne, nenne ich es mal, könnte stehen, dass der Zweck die Mittel geheiligt hat. Und damit habe dann ich wieder ein moralisches Problem, weil ich eigentlich nämlich absolut setze, dass der Zweck niemals die Mittel heiligt. Und das lässt mich ratlos zurück. Und jetzt muss ich Friedrich Merz in Schutz nehmen.
Ja, das ist wirklich.
Der Spruch mit der Drecksarbeit ist inhaltlich meiner Meinung nach richtig. Aber sowas kann Feld-, Wald- und Wiesen-Podcaster Holger Klein sagen. Eventuell. Ja, und alleine dadurch, dass wir eine kleine Öffentlichkeit ansprechen, ist es schon fragwürdig, so zu reden. Mhm. Wer das aber auf gar keinen Fall so formulieren kann, ist der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und da hat er auf mich jetzt erstmal wieder den Eindruck gemacht, dass er sich nicht unter Kontrolle hat. Und ich gehe mittlerweile auch nicht davon aus, dass er sich jemals wirklich unter Kontrolle bekommen wird. Trotzdem nehme ich ihn in Schutz, weil ich habe diese Woche in dieser Sache, insbesondere von progressiver Seite, eine Kommunikationsstrategie gesehen, die ich eigentlich fast ausschließlich von rechts gewohnt bin. Und das ist das taktische Missverstehen. Und das ist mir diese Woche wirklich, du merkst, ich reg mich auf, ich bin so sauer gewesen. Das ist mir noch stärker auf den Sack gegangen, als Friedrich Merz selbst mir auf den Sack geht. Das taktische Missverstehen ging ungefähr so. Der Bundeskanzler hat sterbende Menschen als Dreck bezeichnet. Ja. Krieg ist immer schlimm, weil da sterben Menschen.
Ja, ich weiß.
Und das finde ich in dieser Sache intellektuell dermaßen unredlich, dass mir ein Adjektiv fehlt, um meinen Ärger überhaupt angemessen ausdrücken zu können. Bitte Leute, ja, bitte ihr links-grün versifften, was weiß ich, überlasst diese Strategie den Rechten. Die funktioniert sehr gut. Ja, ja, sie funktioniert sehr gut. Aber bitte, bitte, bitte steigt nicht herab in diese Niederung.
Machen sie aber auch oft gerne. Ist einfach so.
Und an dieser Stelle bin ich dann froh, mir zu diesem Themenkomplex wenigstens eine Meinung gebildet haben zu können. Weil zu dem Angriff auf Iran bin ich ratlos. Ich bin unfähig, mir da irgendwas auch nur halbwegs Eindeutiges zusammen zu stricken.
Aber das hat nichts mit deiner Unfähigkeit zu tun, sondern ich habe so viel gelesen. Das ist so ein bisschen wie zum Beginn des Ukraine-Kriegs. Ich habe alles inhaliert, was ich an Informationen bekommen konnte dazu. Und es ist nicht möglich, daraus etwas Sinnvolles zu extrahieren, wo man so sagt, das ist passiert und das sollte jetzt passieren oder das ist jetzt gut oder das ist jetzt der Weg, den es nehmen sollte, weil es ist einfach nicht möglich. Es gibt nichts, also keiner kann vorhersagen, ist es eine gute Idee, dieses Regime auszuschalten oder nicht.
Ja, das haben Dilemmata so an sich.
Ja, die Menschen in Iran haben sich zuerst total gefreut. Die meisten zumindest, weil die stehen ja auch nicht hinter diesem Regime. Dann hat es aber auch viele ZivilistInnen getroffen, teilweise in Teheran. Ja. Panik ist ausgebrochen und die Stimmung ist auch in den letzten Tagen dort gekippt. Dann gibt es dieses, ne, dass man sich um die Flagge schart, wenn man angegriffen wird als Land, diesen Effekt. Also dass auch die, die eigentlich Regimekritiker sind, die Angreifer aber schlimmer finden als das eigene Regime. Und es ist mir nicht so klar, also ich lese auch sowas wie dieses Institute for the Study of War, die ja wirklich, die schreiben ja, ich glaube schon seit dieser Proteste, dieser Xinjiang Azadi-Proteste, schreiben die einen Newsletter über Iran. Iran, Israel, Hamas, ist da alles so ein bisschen mit drin. Aber eigentlich heißt es Iran-Newsletter, der kam bisher immer die Woche. Und ich glaube nicht mehr, die haben einen Überblick darüber, was es wirklich heißen würde, wenn das Regime stürzt. Es kann ja sein, dass dann die progressiven Kräfte in dem Land irgendwie an die Macht kommen und es wird für alle gut. Siehe Syrien. Also gut, da gibt es auch Massaker und es ist alles noch instabil, aber es ist besser, als es vorher war.
Kann aber auch sein, dass andere regressive Kräfte sich einfach die 60% Uran nehmen und weiter basteln.
Oder, deswegen, das ist ja auch noch die große Frage, die auch gerade im Raum steht, werden die USA sich einmischen. Ohne die USA wird Israel es nicht schaffen, dieses Atomprogramm komplett zu zerstören. Sie haben schon wahnsinnig viel kaputt gemacht, aber es gibt diese eine Anlage, die können sie nur mit Hilfe der USA wirklich zerstören.
Naja, es gibt auch die ein oder andere Stimme, die habe ich auch gelesen in diesen Tagen, die sagen, es ist, kann sehr gut sein, dass diese bunkerbrechende Superbombe der Amis gar nicht so geil ist, wie alle behaupten und alle glauben. Mhm. Und dass Trump deswegen auch so vor sich hin zögert.
Ja.
Fand ich auch einen interessanten.
In 2 Wochen will er eine Entscheidung treffen, hat
ja,
er gesagt.
Ja, das ist doch, genau. Und das TikTok-Verbot hat er auch schon mal wieder um 3 Monate verlängert.
Ja, das stimmt.
Der ist völlig unzurechnungsfähig, der Typ.
Das stimmt auch. Aber naja, also und da ist dann halt wirklich, also das zum Beispiel, ich merke, wie in mir so dieses Ding ist, dass ich denke, ja, also wenn, dann richtig. Dann macht es jetzt auch wirklich Schluss mit dem Atomprogramm in Iran, dann macht es komplett kaputt, zerstört es. Es kann ja auch sein, wenn die USA nicht mitmachen, und das ist, glaube ich, das, worauf die israelische Regierung auch so ein Stück weit hofft. Es gab ja auch diese Aussagen von Netanyahu, die sich eindeutig an die Zivilbevölkerung in Iran gewendet haben, die eindeutig also aufgerufen wurden, rebelliert, lehnt euch auf. Ihr könnt jetzt mit unserer Hilfe dieses Regime stürzen, sozusagen, ja. Hm. Und das ist natürlich auch, es muss ja nicht von außen dieser Bunker zerstört werden, sondern es kann ja auch sein, dass von innen dieses ganze Ding unter Kontrolle gebracht wird. Und da weiß ich halt natürlich auch nicht, es ist so undurchsichtig, was hat denn Israel eigentlich für Informationen über Iran? Ich meine, der Mossad dürfte ja so ziemlich auf allen Ebenen irgendwie Informationen bekommen und infiltriert sein. Also das iranische Regime ist infiltriert durch den Mossad. Das sehen wir ja alles nicht, was die wissen wiederum. Ne? Deswegen, es ist einfach so eine Lage, die sich aktuell immer noch weiterentwickelt.
Was, wo du Israel sagst, das nächste Problem, was ich da sehe, ist ja auch, dass Israel nicht den Eindruck macht, als wüssten sie, wie das Ding enden soll. Das ist ja genauso wie der Gaza-Feldzug. Die haben nicht die leiseste Ahnung. Die haben einen Krieg angefangen und hatten nicht die leiseste Ahnung, wie sie diesen Krieg beenden wollen, wie sie aus der Nummer wieder rauskommen wollen.
Obwohl, das ist die Frage.
Vielleicht ist tatsächlich dieser genozidale Ansatz, den sie da teilweise fahren, auch das gewesen, was sie von Anfang an vorgehabt haben, aber verschwiegen haben. Gut, kann gut sein, ja.
Und die Frage ist, inwieweit dieser Krieg in Iran nur ein Krieg der aktuellen Regierung ist oder nicht sogar schon ein Krieg der Regierungen davor.
Mhm.
Ja. Also im Raum stehen Jahrzehnte der Planung.
Ja, ja, ja.
Und das heißt, ich glaube, das hat auch nochmal ein ganz anderes. Und vielleicht ist das auch was, was vielen Leuten jetzt schwerfällt, weil gleichzeitig passiert in Gaza immer mehr, was natürlich jetzt überhaupt nicht mehr so im Fokus steht, aber dass auf Menschen geschossen wird, die Hilfsgüter brauchen und so weiter. Mhm. Das nimmt gerade gleichzeitig zu, während Israel ganz gut ablenken kann mit Iran.
Ich glaube
auch nicht, dass es absichtlich ist. Das glaube ich,
glaub ich auch nicht.
Aber
das ist eher den Medienlogiken geschuldet.
Und ich kann mir vorstellen, dass es schwer ist, einerseits zu sehen, wie Israel in Gaza vorgeht und immer mehr zu dem Schluss zu kommen, das ist Absicht, das ist bösartig und natürlich ein Verstoß gegen Völkerrecht. Und andererseits, also scheint Israel erstmal gegenüber der iranischen Bevölkerung ja freundlich zu sein. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, die brauchen die wirklich und wissen das auch, dass sie die brauchen. Und das ist ja auch eine andere Lage als in Gaza. Ja, ich glaube, die haben auch prinzipiell nicht die Unterstützung, aber sie könnten sie bekommen. Dass diese Gleichzeitigkeit auszuhalten, dass sie in dem einen Fall obviously evil sind, also wirklich bösartige Dinge tun und in dem anderen Fall aber noch nicht. Also die Liste derjenigen, die gestorben sind, ja, es waren noch ZivilistInnen dabei, aber es ist eine kleine dreistellige Zahl bisher und dafür haben sie wirklich eine beeindruckende Liste von Regimeführern an unterschiedlichsten Stellen im Generalstab, Revolutionsgarden, Streitkräfte, auch ein hochrangiger Wissenschaftler, Physikprofessor, ne? Also die sind da echt aktuell ganz gut da drin, das relativ sauber auszuschalten, scheint mir. Ja. Aber es ist alles erst eine Woche. Sie sagen selber, sie werden mehrere Wochen weitermachen. Und wir schauen, wohin es geht, würde ich sagen.
Bleiben wir beim Krieg. Beziehungsweise beim Frieden. In Australien gibt es das Institute for Economics and Peace. Das ist ein Think Tank, der die wirtschaftlichen Kosten von Gewalt berechnet. Er guckt sich an Instabilitäten, Risiken für einzelne Länder und will den Leuten ein Verständnis von positivem Frieden überhelfen. Das ist aus deren Eigenbeschreibung. Positiver Frieden ist so ein Konzept aus der Gewaltforschung aus den 1970er Jahren. Und das sagt, was ich ja auch immer sage, Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Also Krieg im Sinne von zwischenstaatlichen Kämpfen. Frieden ist außerdem nämlich die Abwesenheit von persönlicher und struktureller Gewalt im Inland, also in der ganzen Gesellschaft. Das ist das, was man als friedfertig bezeichnet. Friedfertigkeit. Also im Grunde das genaue Gegenteil des Friedensbegriffs, den diese Unterwerfungspazifisten benutzen, die ja ungefähr sagen, lieber unter Russlands Herrschaft leben, als sich gegen Russland zu wehren.
Ja.
Und wie das dann aussieht, also diese Art von Vulgärpazifismus, das kann man überall da sich angucken, wo tatsächlich Willkürherrschaft ist. Diesen Friedensbegriff, den kann man dann granulieren. Da kann man halt sagen, wie gleichberechtigt ist eine Gesellschaft eigentlich? Wie viel Polizeigewalt gibt es eigentlich? Und. Ne? Du kannst halt ganz viele Aspekte rauspicken. Und diese Aspekte kannst du in Geld ausdrücken.
Mhm. In Geld.
Und wir wissen, in Geld.
Okay.
Und wir wissen ja, die beste Möglichkeit, Menschen zu erklären, wie die Verhältnisse sind, ist, ihnen vorzurechnen, was die Verhältnisse kosten. Das ist auch zum Beispiel der Trick bei den sogenannten Ökosystemdienstleistungen. Da wird halt auch, letztendlich kannst du da ausrechnen, wie viel Geld bringt ein einzelner Baum.
Mhm.
Ja, was kostet eine Biene? So, also du kannst alles in Geld ausdrücken, wenn du Bock drauf hast. So, und die haben einen Bericht geschrieben, den 2025er Global Peace Index. Und da steht unter anderem drin, im vergangenen Jahr sind 74 Länder friedfertiger geworden und 87 Länder sind weniger friedfertig geworden.
Hm.
Die geopolitische Zersplitterung steigt und ist höher als während des Kalten Kriegs. Der Anstieg dieser Fragmentierung ist seit 2008 besonders auffällig. Bis 2008, also vom Ende des Kalten Kriegs bis 2008, hat diese Fragmentierung abgenommen. Seit 2008 steigt sie wieder.
Das ist interessant, weil das passt ganz gut zu diesen Ergebnissen, die diese Freedom House heißen die. Die machen ja immer diesen Demokratieindex und gucken, welche Länder werden demokratischer, welche werden autokratischer. Und diese Entwicklung war bis 2009 allerdings, glaube ich, dass die Länder weltweit insgesamt unterm Strich demokratischer geworden sind. Mhm. Also es gab immer mehr Länder, die demokratischer geworden sind, als Länder, die autokratischer geworden sind. Und seit 2009 ist es umgekehrt und wir werden immer autokratischer. Es passt ja eigentlich ganz gut zusammen.
Die Ausgaben für friedensschaffende und friedenserhaltende Maßnahmen im Jahr 2024 waren 0,5% der gesamten Militärausgaben weltweit. Ne?
Mhm.
Das ist ein realer Rückgang von einem Viertel. Seit 2008. Also wir haben seit 2008 ein Viertel weniger Geld für friedensschaffende und friedenserhaltende Maßnahmen ausgegeben. Seit 2010 ist die Zahl der internationalisierten innerstaatlichen Konflikte um 175% gestiegen. 78 Länder waren 2023 direkt in einen Krieg außerhalb ihrer eigenen Grenzen verwickelt. Es gibt momentan 59 zwischenstaatliche Konflikte. Das sind so viele wie seit 1945 nicht. Das heißt nicht notwendigerweise, dass es die vor 1945 so gab, aber es ist halt einfach eine Zeitmarke Ende des Zweiten Weltkriegs. Außerdem wird es immer schwerer, diese Konflikte überhaupt zu lösen. In 1970er Jahren haben wir, also die Menschheit, haben wir es geschafft, ungefähr ein Viertel der Konflikte durch Friedensverhandlungen zu lösen. Mhm. Heutzutage sind das noch 4%.
Ja, so viel dazu.
Und diese Konflikte, ja, diese, was habe ich gesagt, wo da diese knapp 60, 59 Konflikte kosten die Weltwirtschaft knapp 20 Billionen Dollar pro Jahr. Das ist pro Bürgerin und Bürger des Planeten knapp 2.500 Dollar pro Jahr. Für dich, für mich, für die Leute, die unter einem Dollar am Tag
haben. Ja, eben das wollte ich gerade sagen. Ja.
Außerdem ist auch noch eine Medienkritik drin. Die Medienberichterstattung über Konflikte ist, schreiben sie, unausgewogen. Über zivile Todesfälle in Ländern mit hohem Einkommen ist 100-mal mehr berichtet worden als über vergleichbare Zahlen in Ländern mit niedrigen Einkommen.
Hm.
Ja. Also ein toter US-Amerikaner ist 100-mal wertvoller in der Berichterstattung, ist 100-mal nachrichtenwertiger als ein toter Sudanese. Es sind 120 Seiten,
wow.
Der Report, viel Text auf Englisch, aber reichlich Grafiken, reichlich Karten und Tabellen und gibt so einen recht komfortablen Überblick, wo man auch gucken kann, ne, wo hier ist mehr Rot als da, da ist mehr Grün als da und so. Ganz interessantes Ding. Mir war gar nicht klar, dass es das überhaupt gibt. Ja, dieses cool. Jahr zum ersten Mal drüber gestolpert.
Wir bleiben bei den Kriegen und schauen in die Ukraine, wo Russlands Krieg ja immer noch tobt, tatsächlich verstärkt. Seit Mitte Mai gibt es immer mehr Luftangriffe. In manchen Nächten gab es wohl mehr als 400 Drohnen dazu, gleichzeitig noch 40 bis 50 Raketen, also richtig viel, richtig dolle. Und seit einer Woche erreicht es immer neue Rekordwerte, also seit dem Krieg Israel gegen Iran. Die meisten Ziele sind zivile Ziele. Aus Kiew hört man jede Nacht was, aus Kharkiv, aus den anderen Städten. Also in Kiew war wohl jetzt jede Nacht in der vergangenen Woche Luftalarm und zerstört worden sind vor allem Wohnhäuser. Also jetzt nicht irgendwie Militäranlagen, so wie die Ukraine das gemacht hat bei ihrer Operation Spider's Web, sondern Wohnhäuser. Tatsächlich klingt das immer alles ganz furchtbar. Es ist wirklich eine sehr hohe Intensität, was die Luftangriffe auf zivile Ziele angeht, zu beobachten. Aber, und das finde ich total interessant, wenn man dahinter schaut, wie sieht es eigentlich an der Front aus? Was passiert eigentlich da? Dann macht Russland da nicht wirklich Geländegewinne. Also es kommt nicht wirklich voran. Was vielleicht auch eine der Antworten auf die Frage ist, warum denn so viele zivile Ziele? Weil, ne, also die Idee ist dann vielleicht, okay, wir kommen an der Front nicht voran, dann müssen wir halt die Bevölkerung zermürben. Was auch gleichzeitig passiert, was auch vielleicht ein bisschen mit Israel und Iran zusammenhängt, ist, dass die Ölpreise ja steigen. Das kommt Russland zugute, die ja weiterhin hauptsächlich oder sehr stark davon leben, dass sie Öl in alle möglichen Länder verkaufen, auch in die EU übrigens, die jetzt allerdings mit ihrem neuen Sanktionspaket versuchen, wenn einen Deckel auf die Ölpreise zu setzen. Und da müssen wir aber einfach schauen, ob das funktioniert oder nicht. Also inwiefern sich sozusagen die generell steigenden Ölpreise positiver für Russland auswirken als dieser Deckel, der von der EU kommt. Naja.
Naja.
Naja, ich bin nicht so sonderlich optimistisch.
Ich auch nicht. Was. Nee. Das ist also, nee.
Dann war auch noch G7-Gipfel in den Rocky Mountains in Kanada. Da stand eigentlich auch ein Gespräch über die Ukraine auf der Tagesordnung. Und alle haben gehofft, dass Trump und Zelensky auch nochmal miteinander ins Gespräch kommen. Aber Trump blieb nur einen Tag und ist dann abgereist und hat einfach das Gespräch mit Zelensky ausfallen lassen.
Hast du im Spiegel gelesen? Überschrift war NATO-Gipfel offenbar auf 2,5 Stunden, also dem nächstes NATO-Gipfel.
Ja, genau.
NATO-Gipfel offenbar auf 2,5 Stunden eingekürzt, um Trump nicht zu langweilen. Ich finde ja, man könnte ihm einfach eine Hodenpresse anlegen, immer wenn er gelangweilt ist. Zick, ist er wieder
ja,
aufmerksam.
Ja, echt nicht soll er gehen, aber gut. Es ist wirklich deprimierend. Was will man denn groß mit ihm machen? Man muss wirklich sich darauf einstellen, dass man alles alleine schaffen muss. Thema alleine schaffen. Es gibt auch neue Statistiken des Support-Trackers des IFWs in Kiel. Also die haben ja schon seit Anfang, glaube ich, des Krieges immer so auf dem Schirm, wer gibt eigentlich wie viel, welches Land gibt eigentlich wie viel. Und tatsächlich ist die Unterstützung aus der EU erstmals höher als die Unterstützung aus den USA. Klingt gut, ist aber scheiße, weil es vor allem daran liegt, dass es in den USA komplett stagniert. Auch hier gab es Berichte, dass Raketen, die eigentlich an die Ukraine gehen sollten oder Abfangraketen, Luftabwehrraketen, die sind nicht in die Ukraine gegangen, sondern sind jetzt an Israel gegangen. Auch das, ja, bisschen blöd. Und dann gab es noch eine ganz interessante Debatte, mal wieder über den Taurus. Das ist ja in Deutschland so ein Dauerthema. Lustigerweise war es dieses Mal gar kein Deutscher, der dieses Thema mal wieder aufs Tableau gebracht hat, sondern es war Wladimir Putin selbst, der russische Präsident, der in irgendeiner Presserede oder ich weiß nicht mehr, der irgendwo gesagt hat, so ja, also Deutschland sollte sich das gut überlegen, das mit dem Taurus, bla 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 bla.
Naja, also, vor allen Dingen hat Putin gesagt, das geht ja gar nicht, also das, dann liefert Deutschland da eine Waffe in die Ukraine, die ja ohne deutsche Soldaten überhaupt nicht zu bedienen ist, bladiblub, und damit würden dann deutsche Soldaten unmittelbar deutsche Waffen auf russisches Gebiet feuern und das sollten sie sich gut überlegen, das geht ja gar nicht. Und ich denke die ganze Zeit nur, haben wir den Südkoreanern nicht auch Marschflugkörper geliefert und die bedienen die alleine?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Was redet der für ein Quatsch, der Typ?
Aber es ist ja auch so ein bisschen wurscht, weil sein Hauptding war, naja, wenn Deutschland das wirklich machen sollte, dann kann es aber kein Vermittler mehr sein, weil dann ist es ja nicht neutral. Wo alle so nur meinten, Deutschland ist nicht neutral. Deutschland steht an der Seite der Ukraine.
Und vor allen Dingen finde ich interessant dabei, er hat nicht mit einem Atomschlag gedroht.
Ja, ja, stimmt.
Das vielleicht hat er eingesehen, dass das bei der CDU nicht ganz so gut verfängt wie bei der SPD.
Das kann sein, ja. Naja, und jedenfalls zu dieser ganzen Thematik, ne, gibt es einen Taurus, gibt es keinen, war gestern der Generalmajor Christian Freuding im ZDF heute live. Und da ging es auch so ein bisschen um dieses Putin-Ding und was er da so sagt und wie steht denn eigentlich Deutschland jetzt, wo steht denn eigentlich die Debatte um den Taurus in Deutschland aktuell. Und da hat er einen wichtigen Punkt angesprochen, der, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den her habe, ich meine so Carlo Masala die Ecke, also so der Trupp um Carlo, der Punkt der strategischen Ambiguität, was ja unter der Ampelregierung oder unter der Scholz-Kanzlerschaft, muss man glaube ich sagen, um präziser zu sein, ein großer, großer Fehler permanent war, dass Scholz immer gesagt hat, was wir nicht tun werden und damit Russland sich in Sicherheit wiegen konnte, dass Deutschland schon nicht gefährlich werden würde. Und der Kritikpunkt daran ist, dass es viel schlauer ist, im Krieg so ein bisschen halt Ambiguität zu zeigen. So,
ja.
Ja, wir könnten jetzt den Taurus schicken oder
auch
nicht.
Das ist ja, was Trump versucht.
Ja, genau.
Das ist nicht, was Trump versucht. Das ist so, es sieht so aus, als würde Trump das versuchen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob er wirklich diese Madman-Strategy verinnerlicht hat und intellektuell durchdrungen hat oder ob er einfach nur geistesgestört ist. Also, es kann halt genauso sein. Und
der
vielleicht
Effekt
ist auch das
ist
wiederum
gleiche.
Die Strategie. Genau.
Ja. Na, jedenfalls hat der Freuding zum Thema strategische Ambiguität Folgendes gesagt.
Wir haben unsere Kommunikation dahingehend geändert, dass wir künftig keine Zahlen, keine Angaben mehr dazu machen, welche Waffensysteme wir im Einzelnen, in welcher Zahl, wann liefern, weil das nur die Möglichkeit böte für Russland, sich darauf einzustellen. Wir werden natürlich weiter im gebotenen Rahmen, insbesondere gegenüber dem Parlament, unserer Rechenschaftspflicht nachkommen. Aber ich glaube, so eine gewisse strategische Ambiguität ist jetzt geboten und an der werden wir uns künftig auch ausrichten.
Aber die Frage richtete sich ja ganz gezielt nach dem Taurus. Pistorius sagt Lieferung nein, Merz sagt Lieferung wollen wir nicht sagen oder vielleicht. Also was soll man da jetzt glauben?
Ich kann dem jetzt nichts mehr hinzufügen.
Ich finde,
wer war das? Professor Hastig?
Christian Freuding heißt der Generalmajor, der auch mit Pistorius letzte Woche in der Ukraine war.
Okay.
Und ich finde aber dieses, ich kann ihm jetzt nichts mehr hinzufügen, ist so geil. Der hat auch breit gegrinst, als er das gesagt hat. Sieht man jetzt hier im Podcast natürlich nicht. Ich finde, das ist das Paradebeispiel dafür, wie strategische Ambiguität geht. Nämlich Pistorius sagt nein, Merz sagt ja. Ja, kannst du jetzt aussuchen, ne, was Deutschland machen wird.
Nix, wie immer. Verzagtes Sein, das können wir am besten.
Ach, vielleicht ändert sich ja doch ein bisschen was. Weil Pistorius war ja auch unter der letzten Regierung eigentlich immer bereit, mehr zu tun als sein Kanzler. Und jetzt hat er einen anderen Kanzler und wer weiß. Wer weiß.
Naja, aber da hat Pistorius auch noch darauf hoffen können, Kanzlerkandidat der SPD zu werden. Das ist vielleicht auch nochmal was damit reinspielt. Ich würde also dieses Macht um der Macht willen Ding nicht unterschätzen bei SpitzenpolitikerInnen.
Das stimmt auch wieder.
Wo wir nicht ganz so verzagt sind, ist bei der Umsetzung des sogenannten Weltrechtsprinzip. Das Weltrechtsprinzip ist festgeschrieben im Völkerstrafgesetzbuch und da steht so ungefähr drin, deutsche Strafverfolgungsbehörden dürfen schwere Straftaten gegen das Völkerrecht auch dann verfolgen, wenn sie im Ausland begangen worden sind, egal welche Staatsangehörigkeit Täter oder Opfer haben. Hauptsache, der Täter oder der mutmaßliche Täter hält sich in Deutschland auf. Das steht da drin. Und genau das ist passiert. Es ist 2015 ein syrischer Orthopäde oder ein syrischer Arzt, der dann später als Orthopäde und Unfallchirurg in Deutschland gearbeitet hat, 2015 eingereist nach Deutschland mit einem Visum, also ganz offiziell, hat sich in Hessen niedergelassen, hat sogar zwei Kinder, hat er noch, eine Frau auch und hat in einer Klinik als Orthopäde gearbeitet. Bis 2020, da haben zwei syrische Flüchtlinge, die im Militärkrankenhaus in Homs in Syrien gelegen hatten, diesen Typen wiedererkannt und haben ihn angezeigt und haben gesagt, der Typ hat in Homs in diesem Militärkrankenhaus gefoltert. Und genau das war zu beweisen. Und darum hat das Oberlandesgericht Frankfurt diesen Arzt, 40 Jahre alt ist er heute, zu lebenslanger Haft verurteilt.
Krass.
Weil er als Unterstützer des Assad-Regimes an Folterhandlungen beteiligt gewesen ist. Ist noch nicht rechtskräftig. Vielleicht passiert noch was, vielleicht aber auch nicht. Aber es ist so, das haben wir irgendwie alle 3-4 Jahre, kommt tatsächlich mal das Weltrechtsprinzip hier in der Sendung vor. Und ja, das hatten wir auch, glaube ich, schon mal mit irgendeinem afrikanischen Folterknecht.
Weiß nicht, immer Syrien bisher?
Was, immer Syrien? Ich meine irgendeinen afrikanischen, irgendwas aus, aber ja gut, mag sein, ich vergesse ja immer, worüber ich letzte Woche schon geredet habe.
Ja. Ja,
aber wollte ich auch nur mal erwähnt haben. Mehr habe ich dazu auch gar nicht zu erzählen. Guckt halt ins Völkerstrafgesetzbuch, wenn ihr wissen wollt, worum es geht.
Ja, aber ist voll cool. Ja, wir bleiben im Ausland und kommen zu Sham Jaff, die heute über Kenia spricht. Simone Schlindwein hat für die Taz diese Woche aus Kenia berichtet und hat geschrieben, dass es da Proteste gibt. Die Regierung und die Polizei gehen brutal gegen diese Proteste vor. Und warum dort protestiert wird und weshalb die Regierung anscheinend so viel Angst davor hat, weil, ne, wenn jemand sehr besonders gewaltvoll vorgeht, dann hat er keine Macht, hat Hannah Arendt ja sehr treffend gesagt. Und warum das so ist, das erklärt uns jetzt die Scham.
Also, die aktuellen Proteste in Kenia, die drehen sich um den Tod von Albert Ojwang. Das ist ein 31-jähriger Lehrer und Blogger gewesen. Das Ganze hat mit einem Online-Post angefangen, einem Tweet tatsächlich. Und ist dann komplett eskaliert. Was ist passiert? Schritt für Schritt. Am 4. Juni, da hatte Vizepolizeichef Eliud Lagat, von dem hören wir ein bisschen mehr später, der hat sich dann bei der Kriminalpolizei beschwert, weil auf Social Media, auf Twitter, Beiträge über ihn kursierten, wo zum Beispiel stand, dass er in Korruption verwickelt sei und er wurde als Mafia-Cop bezeichnet mit Foto und allem. Am nächsten Tag hat dann die Antikorruptionsbehörde in Kenia bestätigt, nein, gegen Lagat laufen keine Ermittlungen. Also, zumindest diese Behauptung in den Posts war nachweislich falsch. Und trotzdem, also obwohl Lagat laut der Antikorruptionsbehörde nicht unter Verdacht stand, hat die Polizei entschieden, wir verfolgen das Ganze als ein ernstzunehmendes Cybercrime-Vergehen, also als Straftat nach dem Computer Misuse and Cybercrimes Act in Kenia. Damit war der Fall also für sie nicht erledigt, sondern sie haben gezielt nach den Menschen gesucht, die diese Posts verbreitet haben, als hätten sie ein ganz großes digitales Verbrechen eben begangen. So, was ist dann passiert? Am 6. Juni, ein erster Verdächtiger wird festgenommen und er nennt dann wieder 4 weitere Personen, darunter eben auch Albert Ojwang. Am 7. Juni, Tag später, Ojwang wird dann mittags in seinem Heimatdorf Kakot bei Homa Bay im Westen Kenias verhaftet, gerade als er mit seiner Frau im Essen ist. Die Beamten sagen, es geht um Online-Verleumdung. Und noch am selben Abend wird er nach Nairobi gebracht. Es ist richtig weit weg, ungefähr 350 Kilometer entfernt. Gegen Abend kommt er in der Zelle im Central Police Station an und darf dann nur noch kurz mit seiner Frau telefonieren, sagt, ich bin gestresst, aber mach dir keine Sorgen, wir sehen uns bald. Am nächsten Tag, am Sonntag, sein Vater kommt dann morgens zur Polizeiwache in Nairobi mit dem Landtitel sogar in der Tasche, falls er jetzt für die Kaution gebraucht wird. Er muss ewig warten, irgendwann sagen die Beamten, sein Sohn ist tot. Er habe sich angeblich das Leben genommen durch einen Aufprall mit dem Kopf gegen die Wand. Der Vater sieht später die Leiche, Blutungen an der Nase, viele blaue Flecken, zerschlagenes Gesicht, kein Hemd. Für ihn zumindest ist bereits dann schon klar, das war kein Suizid. Eine Woche später ungefähr, die Familie sieht die Leiche im Leichenschauhaus. Die Mutter, der Vater, die Frau, alle sind am Boden zerstört. Die Witwe sagt später, es war wie aus einem Film. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ab Mitte Juni dann geht's tatsächlich los mit den ganzen Protesten. Der Fall sorgt für riesige Wellen in den sozialen Medien. Der Hashtag Justice for Albert Ojwang geht viral. MenschenrechtlerInnen sagen, das ist eben kein Einzelfall. Das ist Teil eines Musters bei der kenianischen Polizei. Und dann kommen auch unglaublich schreckliche Details ans Licht. 2 Mithäftlinge berichten von lauten Schreien in der Nacht. Die Überwachungskamera wurde abgeschaltet. Ein Techniker anscheinend wurde dafür mit 30 US-Dollar bezahlt. Laut einem Ermittler der Polizeiaufsicht in Kenia wurde ein Polizist damit beauftragt, Ojwang zu disziplinieren. Und er soll auch dafür bezahlt werden, bisschen weniger als der Kameramann, nämlich 15 Dollar. Und bezahlte eben damit auch zwei Insassen, die ihn zusammenschlagen sollten. Dann ist das, was passiert ist, diese Woche sozusagen eskaliert. Am Dienstag, am 17., da gehen sehr viele junge Leute in Nairobi eben auf die Straße. Es ist auch schon fast ein Jahr her, dass sie zuletzt eben auf der Straße demonstriert hatten, damals eben gegen die Steuererhöhungen. Und diesmal eben geht es um Polizeigewalt. Bevor die Polizei auftaucht, kommen plötzlich auf einmal Schlägertrupps auf Motorrädern mit Schlagstöcken auf die Straße und sie rufen No Protests. Und später stellt sich dann auch heraus, auch diese Gangs, die wurden offenbar bezahlt, kommen aus Nairobis armen Vierteln, um die Proteste zu zerschlagen. Die Demonstrantinnen wehren sich, zünden Motorräder an, alles eskaliert. Die Polizei taucht dann auf. Sie setzt dann Tränengas, Gummigeschosse ein und dabei passiert das nächste Drama. Ein Straßenverkäufer namens Boniface Kariuki, der gar nicht demonstriert, wird brutal zusammengeschlagen und aus nächster Nähe in den Rücken geschossen. Direkt vor laufender Kamera und das Video geht sofort viral. Am 19. Juni, also gestern, zwei Polizisten wurden dann festgenommen, Barasa und Kiprono. Sie bleiben jetzt bis Anfang Juli in Haft, während ermittelt wird tatsächlich. Boniface Kariuki liegt schwer verletzt auf der Intensivstation, zum Glück nicht tot. Und was ist die Reaktion aus der Politik? Der Präsident William Ruto entschuldigt sich öffentlich für den Tod von Ojwang. Auch der Polizeichef muss sich vor dem Parlament erklären und gibt zu, dass er die ersten Aussagen der Polizei eben falsch waren. Er schiebt es auf Fehlinformationen von unten. Der Vizepolizeichef, der Lagat, der tritt zurück, will aber auch jetzt kooperieren. Und ich hatte ja schon vorhin gesagt, also MenschenrechterInnen sagen, das ist kein Einzelfall, sondern eben ein Muster. Denn allein in den letzten 4 Monaten sind laut Menschenrechtsorganisationen in Kenia mindestens 20 Menschen in Polizeigewahrsam gestorben. Im letzten Jahr starben auch bei den letzten Protesten gegen Steuererhöhungen mehr als 60 Menschen. Viele sind auch tatsächlich spurlos verschwunden seitdem oder eben willkürlich festgenommen. Ja, es geht hier nicht nur sozusagen um Albert Ojwang. Es geht hier eigentlich sehr viel um sehr viel Wut, sehr viel Misstrauen, Polizeigewalt und eben eine sehr junge Generation, die sagt, wir machen das eben nicht mehr mit.
Eine gute Nachricht hätte ich noch und die kommt aus dem Europaparlament. Es ist ja Pride Month, Juni, jedes Jahr. Es gibt Christopher Street Days, es gibt Pride Parades und das eigentlich überall in Europa. Nur ein kleines autoritäres Land möchte gerne die Pride in seiner Hauptstadt verbieten und das ist Ungarn.
Deutschland. Ach so.
Naja, bei uns ist die Debatte ein bisschen anders. Da möchte gerne die Bundestagspräsidentin ihrer Bundestagsverwaltung verbieten, sozusagen offiziell an dem Christopher Street Day teilzunehmen. Ich glaube, privat dürfen die dahin.
Angeblich aus Gründen der Neutralität. Ja. Und wenn man dann mal den AfD-Antrag vom 3.6.2025 liest, sieht man, dass die Bundestagspräsidentin die Forderung der Rechtsextremen umsetzt mit dieser Entscheidung.
Hat sie ja auch versprochen im Wahlkampf, ne?
Stimmt, hat sie versprochen im Wahlkampf. Also so fair muss man sein, ja.
Ja. Also das hat sie dann irgendwann wieder gelöscht, aber sie hatte auf Instagram sinngemäß eine Kachel, wo drauf stand, ihr müsst nicht AfD wählen, wählt einfach CDU, das ist dieselbe Politik, nur demokratisch. Wir kommen zurück nach Ungarn. Da hat der amtierende Ministerpräsident, ein gewisser Viktor Orban, halt eben tatsächlich versucht, die Budapest Pride zu verbieten. Das ist auch nur ein weiterer Schritt in dieser Anti-LGBTIQA-Politik, die ja neben migrationsfeindlicher Politik, neben Schikane der Presse, Korruption ist ja auch immer noch sehr beliebt. Also das sind ja so, was rechtsautoritäre Machthaber gerne tun. Und da ist jetzt Viktor Orban keine Ausnahme. Im Gegenteil, hat er sich auch alles ganz fein bei Putin abgeguckt. Wir sind aber bei der guten Nachricht und die ist, dass Dutzende Abgeordnete des Europaparlaments beschlossen haben, dass sie diesen Monat an der Pride Parade in Budapest teilnehmen werden. Das heißt, sie wollen gemeinsam ein Zeichen setzen. Das haben sie auch in der Debatte im Europäischen Parlament in Straßburg gemeinsam erklärt. Also eine Gruppe von Abgeordneten von Liberalen, Linken und Grünen, dass sie, um ihre Solidarität eben mit den Menschen in Ungarn zu zeigen, die davon betroffen sind, am 28. Juni in Budapest bei der Parade alle dabei sein werden und natürlich da auch noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, vielleicht auch Sicherheit für die Leute vor Ort bringen. Das ist ja auch was, was in Deutschland leider immer krasser wird. Also je mehr irgendwelche Feste, da war gerade was in Bad Freienwalde, je mehr CSDs im Osten auch so stattfinden, desto mehr stürzen sich ja auch die Nazis hierzulande da drauf und bedrohen wirklich die Leute oder vermöbeln sie richtig. Und insofern, das fand ich eine sehr schöne Nachricht und dachte, falls ihr am 28. Juni noch nichts vorhabt, Budapest ist wirklich eine schöne Stadt. Und man kommt da von Deutschland aus ganz gut mit dem Zug hin, tatsächlich. Und für Österreich sowieso. Also falls ihr uns in
Österreich... Der Österreich ist ja praktisch Ungarn. Also das ist ja...
Oh Mann. Kommen wir lieber schnell zu unserem Limerick der Woche. Und es geht um das Thema Sackhüpfen. Hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Herr Klein hüpfte kürzlich im Sack. Auf einmal, da machte es Knack, dann machte es Bumm, danach war es stumm. Beim Aufstehen, da riss ihm der Frack.
Ja, ich nehme den von Alex.
Ja.
Ein Amerikaner in Kiel wollt neulich zum Sackhüpfenspiel. Frisch in unseren Landen, hat er's falsch verstanden, jetzt ist er wohl leider steril.
Dann nehme ich den von Sabine.
Die hat super Output gehabt. Sabine hatte guten Output, also muss man ja mal sagen. Die hat ja gleich mehrere da reinge...
Ja, also zwei. Einen hat sie nochmal gepostet, weil dann war das Wort am Ende nicht dasselbe Wort wie am Anfang. Es rief der Kassierer im Ziel, Sackhüpfen, welch dämliches Spiel. Er sandte nett Grüße mit Blick auf die Füße, zu denen sein Chef grad hinfiel. Thema heute?
Ne? Ja, tja.
Klöße.
Tja.
Topfklöße.
Ja, natürlich. Ja, okay.
Allein dafür gibt es die skurrile Nachricht jede Woche.
Ich merk's gerade, ja. Mir auch noch nicht so aufgefallen, aber ja, okay. Ja, Klöße. Klöße finde ich gut.
Klöße ist gut. Und ich wollte eigentlich auch was zu Palantir sagen. Dann ist mir aufgefallen, ich habe am 4. April sehr viel zu Palantir gesagt. Aber es gibt immer wieder Leute, die uns schreiben, hey, sag doch mal was zu Palantir, weil das hier in Deutschland jetzt auch eingesetzt werden soll. Das heißt, ich packe euch nochmal einen Link zur Sendung vom 4.4.
Kann man in wenigen Sätzen ausdrücken. Palantir ist eine aberwitzige Datenkrake, die versucht, so viele Daten wie möglich über jeden einzelnen Bürger und jede einzelne Bürgerin zu sammeln. Und die Polizei würde sich dieser Datenbanken und gewissen KI-Anwendungen dahinter dann gerne bedienen, um aus allen gesammelten Daten abzuleiten, wie wir uns zukünftig verhalten werden. Und das ist Unsinn, aber trotzdem haben die halt diese Polizeistaatsfantasien, gerade in den Innenministerien.
Und wahrscheinlich ist es sowieso nicht mit dem Grundgesetz vereinbart. Das finde ich noch das wichtigste Argument.
Aber was schert das denn die Bundesregierung?
Ja, sehr gut zusammengefasst, haben wir das auch noch abgehakt und kommen damit.
Also Palantir ist ein ganz, ganz gefährlicher Scheiß, den man vor allen Dingen nicht in Politikerhände legen sollte und auch nicht in Behördenhände legen sollte, wenn nicht absolut sicher ist, dass in 10 Jahren überhaupt noch eine liberale, rechtsstaatliche Demokratie vorhanden ist. Ja, das Ding, Palantir, das feiern die Nazis.
Ja, klar.
Weil damit haben sie uns alle am Sack.
Und es ist ja auch von einem Nazi erfunden worden, auf eine Art.
Also das ist auch noch obendrauf. Das ist noch nicht mal ein richtiger Nazi, der Thiel. Das ist auch so eine, ja, Geld verdirbt halt den Charakter. Das ist, sieht man ja immer wieder. Naja.
Ja, der ist noch bösartiger als Elon Musk.
Ja.
Und das muss man erstmal schaffen.
Ja, und gleichzeitig hast du diese unsägliche, was, Deutschlandfunk? diese Podcast-Reihe über Peter Thiel, wo der Kollege, der das produziert, moderiert, was auch immer hat, überhaupt nicht mehr, also der ist aus dem Schwärmen überhaupt nicht mehr rausgekommen, wie intelligent Peter Thiel ist und wie außergewöhnlich Peter Thiel ist. Huiuiuiuiuiui. Ja, auch gefährlich, aber so intelligent. Ich habe echt gedacht, ersetzt Thiel durch Hitler und dann veröffentliche das bitte nochmal. Vielleicht merkst du dann, was für ein Scheiß du gelabert hast. Unglaublich. Also hört euch das bitte nicht an.
Ich suche noch mal raus, was Christo Lazarevic empfohlen hatte, was man sich stattdessen anhören soll. Ich glaube, es war vom Guardian oder so.
Okay.
Verlinke ich in den Shownotes.
Furchtbar, ich habe das echt nicht ausgehalten, das anzuhören.
Ja, der hat ja auch derselbe Journalist, aber zusammen mit einer anderen Wissenschaftsjournalistin aus Österreich auch die Elon Musk-Story gemacht. Vor 2 Jahren, glaube ich.
Hat er sich da auch so, ist er auch so gekrochen?
Nee, ja, naja, bei Elon Musk, finde ich, kann man es auch ein bisschen noch verstehen, weil es gibt ja so ein Vor-Corona und ein Nach-Corona bei dem Mann. Der war ja vor Corona noch nicht ganz so scheiße.
Naja, ja. Was er so gemacht hat und was er so angekündigt hat und was er so erzählt hat, insbesondere bezogen auf Produkte und Zukünfte, die er da so ausgemalt hat, war das im Prinzip derselbe Scheiß, den er jetzt auch von sich gibt. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass der das Ganze jetzt auch noch völlig unverblümt mit seinem Südafrika-Weißer-Mann-Apartheidsrassismus kombiniert. Ne?
Naja, und halt Alice Weidel unterstützt, Donald Trump unterstützt.
Der war halt vorher schon nicht so genial, wie alle immer behauptet haben. Darum geht es mir. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass auch ich gelegentlich gedacht habe, hui, schlauer Typ. Nee, der ist einfach nur komplett rücksichtslos und hat Geld.
Naja, eben genau deswegen, also die ersten Folgen dieses Podcasts haben mir schon nochmal so ein bisschen ein besseres Gefühl dafür gegeben, warum die Leute so Fans von ihm sind und dass die nicht alle völlig einem Scharlatan nur aufgesessen sind. Der hat schon auch bemerkenswerte Charakterseiten gehabt. Ich will gar nicht sagen, dass das noch heute so ist. Hast du gesehen, dass ihm ist schon wieder eine Rakete explodiert diese Woche?
Ja, alles, was Elon Musk anfasst, explodiert auf eine Art.
Ja. Also. Da war ich auch ein bisschen schadenfroh, weil das echt was ist, was ihm, glaube ich, richtig wehtut auch. Also das weiß ich jetzt auch seit diesem Podcast. Deswegen, den kann ich eigentlich schon empfehlen.
Na gut.
Weil
ich hasse ja immer ganz besonders die Leute, in denen ich mich getäuscht habe.
Ja, okay. Aber ich finde, es ist halt auch so eine dieser vielen Geschichten und die ist halt jetzt sehr groß und bekannt, aber viele kennen das ja, dass über diese Corona-Pandemie Leute sich radikal verändert haben. Und naja, egal. Wir sind abgeschwiffen. Wir müssen eigentlich jetzt den Börsenticker machen.
Na denn?
Montag.
Erholung an der Wall Street nach Nahostschock.
Dienstag.
Hohe Nervosität an der Wall Street.
Mittwoch.
Das Rätseln geht weiter.
Donnerstag.
Abwärtstrend im DAX verschärft sich.
Freitag.
Ein Beispiel für dumme Fragen. Können die Börsen Donald Trump diesmal trauen?
Aber na, wer weiß.
Dumme Fragen. Das heißt immer, es gibt keine dummen. Doch, es gibt dumme Fragen. Ja.
Das finde ich immer schon. Es sei denn, sie kommen von Kindern. Kinder dürfen alles fragen. Lass uns mal lieber zum Faktencheck kommen. Heute wieder mit Nandor Hülferscheid. Hallo Nandor.
Ja, hi.
Was gibt es denn noch zu korrigieren oder zu ergänzen, was du in den letzten Stunden finden konntest?
Ja, wir haben heute einen kleinen Elektroblock, wie ihr auch in der Sendung, aber nicht unbedingt, weil ihr viel falsch gemacht hättet. Und ich fange mal an beim Thema Stromnetzausfall in Spanien, weil da hattet ihr ja drüber gesprochen nochmal, dass es eben nicht an den erneuerbaren Energien liegt, wie manche Leute schnell gesagt haben. Und mich hat interessiert, wie sieht denn das eigentlich mit in Deutschland aus mit der Versorgungssicherheit, wenn man halt nochmal so ein bisschen zurückschaut. Und die Bundesnetzagentur, die führt da eine Statistik über Versorgungsunterbrechungen, die mehr als 3 Minuten gedauert haben. Macht man wahrscheinlich, damit irgendwie man da nicht total viel Rauschen in die Statistik reinbekommt, weil ist ja ein komplexes System. Angegeben wird diese unterbrochene Versorgung dann durchschnittlich in Minuten pro Jahr pro angeschlossenem Verbraucher.
Oh,
ne? Okay. Weil meistens fällt ja nicht das ganze Netz für alle Verbraucher aus, sondern es hängt dann davon ab, wo du bist. Und dann wird da geguckt, wer war sozusagen betroffen, wie viele Verbraucher waren das und wie viele Minuten hatten die keine Versorgung. So, und jetzt komme ich dazu, wie das aussieht. Nämlich ist es so, dass dieser Wert 2006, soweit geht jetzt die Statistik, die ich auf die Schnelle finden konnte, zurück, da lag der rund doppelt so hoch wie heute. Und es ist auch nicht so, dass das Jahr um Jahr quasi massiv schwanken würde, dass es vergangenes Jahr genauso hoch gewesen wäre wie 2006, sondern man kann da mit ein bisschen Schwankung sagen, dass es tatsächlich über die vergangenen Jahre unser Stromnetz deutlich stabiler geworden ist, gemessen an dieser Statistik. Und das finde ich interessant, weil wir ja einen massiven Zubau der Erneuerbaren hatten, genau über diesen Zeitraum, auch ab 2006.
Mhm, cool.
Und wie gesagt, bleibe ich nochmal kurz beim Thema Elektro, nämlich jetzt Elektromobilität. Ihr hattet über Lkw gesprochen. Das ist ja auch irgendwie so ein Nerd-Thema. Für sich habe ich mal erfahren, als ich einen Film mit Lkw auf YouTube gemacht habe, der dann ganz viele Leute aus der Trucker-Community angezogen hat. hoffentlich habt ihr da ein paar HörerInnen glücklich gemacht. Es ging unter anderem darum, wie viel Tageskilometer Lkw durchschnittlich fahren, also speziell die großen Trucks, weil ne, Thema Elektro-Lkw, kann man die Routen elektrifizieren. Holgi hat da geschätzt, mit ein paar Infos, die er sich zusammengesucht hat, so über 800 Kilometer wird man da fast nie kommen. Und das ist ein guter Take von ihm, denn laut International Council on Clean Transportation, also ein wissenschaftlicher Think Tank, der da aktiv ist, die sich das sehr genau angeguckt haben, da fahren laut deren Analyse 70% der Langstrecken-Lkw weniger als 500 Kilometer täglich und 97% weniger als 800 Kilometer täglich. Also spot on. Aber tatsächlich eben, es ist eher diese 800 Kilometer sind eigentlich schon eher ein Maximalwert für die meisten Leute. Jeder, der mal durch NRW gefahren ist, wird sich auch sofort denken, dass das unrealistisch ist, allein vom Verkehr her. MAN, das war ja euer Beispiel, die mit der neuen Produktionslinie für Elektro-LKWs, die haben übrigens auch, also erstmal habe ich so gedacht, so boah, ist wieder typisch, so voll wenig Infos, die geben halt ihre Maximalreichweite unter idealen Bedingungen an und Preis schreiben sie sowieso nicht auf die Webseite. Aber was ich tatsächlich dann gut fand, ist, die haben einen Reichweitenrechner, wo man nicht nur Parameter wie Beladung und Außentemperatur verändern kann, sondern auch Routen von A nach B nach C und wieder zurück frei eingeben kann. Und dann sagen sie halt, ja, du musst vielleicht einen Ladestopp einplanen oder hier ist voll elektrifizierbar oder braucht einen Ladestopp. Und ja, das ist sicherlich auch immer noch ein Verkaufstool, ne? Also muss man vielleicht kritisch drauf schauen, aber vielleicht gibt es ja jemanden, der Ahnung davon hat und mal sich das angucken mag und dann kommentieren mag, ob die das da seriös machen. Also ich habe zumindest gesehen, wenn man da mit der Temperatur runtergeht, dann geht da auch die Reichweite deutlich zurück. So kennt man das ja auch von Pkw und das ist ja die gleiche Technik. Was ich mir noch gedacht habe, worüber ihr nicht so viel gesprochen habt, ist und was vielleicht zum Gesamtbild gehört, Ladesäuleninfrastruktur. Ne? Mhm. Das machen ja jetzt, die stellen ja nicht die Lkw-Käufer selber dahin. Die können vielleicht an ihrem, wenn sie mehrere große eigene Lagerstandorte haben oder auch ein, zwei größere Hubs, dann können sie sich da sicherlich natürlich eigene Infrastruktur vielleicht hinlegen lassen, das schon. Aber wenn du viel zu Punkt fährst oder halt eben an der Autobahn auch laden willst, so wo du heutzutage halt tanken würdest mit einem LKW, dann muss natürlich da auch Infrastruktur sein. Und das könnte halt noch ein Problem sein. Es war jetzt nicht so einfach, sich den Status quo anhand von Daten anzugucken auf die Schnelle. Aber was ich lustigerweise noch griffbereit hatte aus einer anderen Recherche, ist, dass die Ampel eigentlich im vergangenen Sommer noch ein Gesetz vorgelegt hatte, das Tankstellenbetreiber zur Einrichtung von Schnellladeplätzen verpflichten sollte. Die haben vorher schon mal sich angeguckt, okay, es gab da Förderprogramme die vergangenen Jahre. Hat das denn was gebracht und waren der Ansicht, nee, das hat nicht den erforderlichen Erfolg gebracht. Also sie sagen im irgendwie Stand Frühjahr 2024 hätten nur 7% der Tankstellen in Deutschland solche Punkte gehabt, die ja speziell dann für Lkw wichtig wären auf der Langstrecke. Und dass dieses Gesetz, das da vorgelegt wurde, das scheint es im Bundestag nie zur Beschlussfassung geschafft zu haben. Also es gibt dazu schon auf der Bundestagswebseite eine Meldung, dass das eben vorliegt, aber es scheint nie durchs Plenum gegangen zu sein, weil das Gesetz, was man da ändern wollte, das ist immer noch Stand 2021 geblieben. Und ja, jetzt gehe ich erstmal davon aus, dass da nichts weiter passieren wird, weil ja jetzt neue Bundesregierung und man wird sehen, genau, was die sich da überlegen. Der Fokus liegt ja da tendenziell ein bisschen woanders. Dann aber genug von dem Elektrothema. Jetzt noch ein paar kleinere Sachen, nämlich einmal, Holgi hatte über Urananreicherung gesprochen und danke, dass ich das jetzt auch wieder in der Websuche habe in meinem Verlauf, aber ich muss ja nicht reisen. Also Uran-238 ist minimal schwerer als Uran-235. Aber nicht drei Atome, wie er auch selber gesagt hat, das ist ja Quatsch.
Stimmt.
Aber er hat sich dann nicht korrigiert. Und für alle, denen es nicht egal war, sage ich jetzt das hier einfach mal, der Masseunterschied liegt natürlich bei 3 Neutronen mehr pro Atomkern des jeweiligen Isotops. So.
Ja. Sehr gut.
Dann bleiben wir noch kurz rund um das Thema Uran, Iran, Nahe Osten. Ihr hattet ja kurz auch angemerkt, ne, es steht im Raum, dass die USA sich militärisch einmischen. Trump ist da am Rumpoltern. Ne? Aber es gibt tatsächlich aus der Community der Militär- und Luftfahrt-Nerds einige Hinweise auf tatsächliche Aktivität bzw. Vorbereitungen für militärische Aktivität. Also da geht es vor allem um Flugbewegungen der US Air Force, also sowohl Kampfjets, die dann betankt worden sind noch für den Überflug über den Atlantik, aber auch Transportflugzeuge für anderes Equipment, die dann erst nach Europa und dann von Europa aus weitergeflogen sind nach Militärflughäfen im Nahen Osten. Das bin ich jetzt nicht equipped, das zu beurteilen. Es kann natürlich auch sein, dass man einfach zeigt, hey, wir könnten, ne, fangt mal wieder an mit uns zu reden, oder uns blüht da tatsächlich noch mehr, hoffen wir, dass es irgendwie glimpflich ausgeht. Und ich möchte abschließen noch mit einem kleinen, vielleicht etwas positiven Faktencheck. Ihr hattet gesagt, man sollte Budapest besuchen. Budapest ist schön. Das habe ich überprüft im Faktencheck. In den vergangenen Jahrzehnten war ich oft da aus persönlichen Gründen. Und deswegen, ja, es ist schön. Stimmt.
Das finde ich gut, dass du mir dazu stimmst. Vielen Dank.
Danke auch.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung möglich machen. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns Geld überweist, dass ihr uns bei Steady oder bei Apple Podcasts abonniert. Und falls ihr noch nicht wisst, wie ihr uns unterstützen könnt, auf wochendämmerung.de findet ihr alle Wege, wie es geht. Jeder hat seine Vor- und Nachteile. Zum Beispiel bei Apple Podcasts bekommt ihr den Abspann, den es gleich gibt, nicht zu hören. Bei Steady, wenn ihr da Mitglied bei den Ultras und beim Fanclub werdet, lesen wir eure Namen vor und das kommt gleich. Und wenn ihr direkt auf unser Konto überweist, dann haben wir mehr davon. Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Entscheidet einfach selbst.
Und wenn ihr überhaupt was in den Hut werft, sind wir umso glücklicher, weil wir leben davon und alles wird teurer.
Absolut. Und es reichen auch schon kleine Beträge, also was auch immer ihr gerade zur Hand habt. Immer her damit. Wir beschweren uns nicht, dass es zu wenig ist.
Hasse man Euro für Rostschutz?
Genau. Aber wenn ihr bei den Ultras und im Fanclub Mitglied werdet, dann lesen wir sogar eure Namen vor. Und das kommt jetzt.
Und das müsst ihr jetzt ertragen. Sins 1.
Es sei denn, ihr kauft euch bei Apple frei. Olaf und Fiete.
Martin Afanasiev.
Babette Bauer.
Und Guido Baulich.
Marc Bremer.
Der Dösewicht entschuldigt sich für das Missverständnis von letzter Woche mit den Feiertagen. Der Eintrag war für die Woche davor gedacht, aber der Dösewicht hat das zu spät für die Folge eingetragen und dann für die letzte Woche nicht geändert.
Oliver Delpys erster Verlobter.
Silke Dietz.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig betont habe. Naja. Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Ballerina Cappuccina Mimi Mimi Mi, Ella Mojedello Cappuccino Assassino.
Doppeldecker Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Wing Commander Lord Fleschert hat vorübergehend das Interesse verloren und macht erstmal Pause.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage, was du für dein Land tun kannst. Kim Jong-il.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kogoi.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Janine Schöne.
Moste Techi nimmt sich am letzten Frühlingstag meine Auszeit und fährt mit der Gemahlin zum Baden nach Baden-Baden. Oder wie es die Pornos damals TM ausgedrückt hätten, nackt und feucht in Caracallas warmen Kammern.
Ob Moste Techi und seine Gemahlin in Baden-Baden gebadet werden werden? Sorry, I made mistakes. No problem. I made mistakes.
Jonas.
Das funktioniert auch besser, wenn man es liest.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Im Märzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Auer.
Matze aus Spandau bei Berlin.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilig. Seit in Tempelhofen Ikea aufgemacht hat, war ich nicht mehr in Spandau, fällt mir gerade auf.
Super.
Jan Beilicke.
Peter Blachani.
Captain Blackadder.
Jan Blendek.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Liebe Grüße von Katan.
Lise grüßt die Katane.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Verrohung, Verdummung, Gewalt sind die Gebote. Ihre Götter sind Auflage und Einschaltquote.
Christoph Henninger und Christoph Langgren und Lang und so weiter.
Okay, Gian-Andrea Konzett.
Ich weiß nicht, hatten wir das nicht letzte Woche schon
ja,
da stehen?
Das war schon.
Oder ist das neu?
Ja, doch.
Siehste? Katrin Czernocki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Felix sagt Dankeschön.
Herr Ober, bitte 2 Melange, danke.
Wenn jemand sagt, das geht nicht, dann respektiere bitte seine Grenzen.
Nach langer Zeit als normales Mitglied ist Jonas jetzt auch endlich Fanclub-Mitglied. Darf ich noch jemanden grüßen?
Wird Social Media unser Untergang? Darüber reden wir heute mit mir, SweetZebra14, AMGGT Alex, Radies Schön, Dark Soul 666, Birgit 83686194057255 und Tino Krupalla.
Heißt der Krupalla? Heißt der nicht Schruppalla? Der heißt doch Schruppalla. Schruppalla!
Ja, klingt auch schön.
Ja, heißt der überhaupt, heißt der nicht Timo? Timo Schruppalla? Der Wind, das himmlische Kind.
Der dicke Dachdecker deckt das Dach. Nicht mein Dach, nein, das Nachbardach. Davon wurde ich heute Morgen schon um 8 Uhr wach. Hätte nie gedacht, wie viel Krach das macht.
Alice de Chen.
Cristiano del Tauscho.
Nie sollt ihr so tief sinken, den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erck.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Egmont Frerichs.
Der Biber und der Bär und so weiter.
Öy, Andreas Freund.
Sally der Pinguin freut sich schon wahnsinnig auf den Rockharz und darauf, Umarmungen im Regenbogencamp zu verteilen.
Mariana Friedrich.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Ich baue uns ein Haus aus Steak, ein Steakhouse, für dich und für mich zum drin Liebe machen.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. G7-Länder installieren Pappaufsteller von Putin und Kim Jong-un, um Trump zurück zum Gipfel zu locken.
Du und ich Hand in Hand gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Gratz.
Daniel Griesel.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kathi grüßt Joni.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Hägler.
Bianca Hamann.
Anna Hanusch Antuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Haider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Mirjam, Jenny und Stefan Herzog.
Nils und Hilke.
Katharina Höh.
Benjamin Hub.
So, nachdem ich seit Wochen, wenn ich den Abspann höre, denke, ich muss den Eintrag mal ändern, endlich erledigt. Liebe Grüße.
Roland. Im Namen des Königs von Roland.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack und so weiter.
Wütend schrie ich Manno und rannte in mein Zimmer. Jedoch der fiese Schluck auf, der war da noch immer.
Michael Jes.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Michael K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Kamikasi.
Fabian Kennig ist ab demnächst nur noch per Überweisung dabei und bedankt sich fürs jahrelange Vorlesen.
Naja. Was? Du hast den so oft falsch vorgelesen. Du hast wieder Wieso, Kennig gesagt gerade.
Echt?
Ja.
Kenne ich nicht. Dann mache ich noch einmal richtig, damit er dann, zum Abschied. Fabian Kenning.
Brav. Jasmin Kieselirmack.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Anna und Hagen Knowles und Zalewski.
Patrick König.
Die bekannte Kanzlei. Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kupetzki.
Oliver Kohlfink.
Jeanette Lechner.
Detmar Liesen. Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Never mind.
Der Ferdinand mit dem Holger in der Hand. Ha!
Piraten mögen auch Oliven.
Johannes Möller probiert auch mal aus den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Dispatches from the Nerdreich. Federal agents are in L.A. to liberate it from socialists by raiding hardware stores and arresting day laborers for fixing bathrooms.
Celine Neubich.
Audra und Nina sind verlobt. Wir gratulieren.
Frank Nietzsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Oke Oldenburg.
Annette Och, das war schon wieder für diese Woche. Schade.
Michael Ott.
Barbara Pelchen.
Boris Perner.
PSA, habt ihr diese Woche schon Pflanzen gegossen?
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht auf den Internationalen Blutspendetag aufmerksam.
Axel Rasmussen.
Eines der vielen entlarvenden Details ist, mit welcher Selbstverständlichkeit Recht und Ordnung Apologeten der CDU und CSU europäisches Recht brechen.
Michael Reißler.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wie der Henker.
Marc Riese.
Mike Rochburns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Tobias Salin.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Janis Schnitzer.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie
Konse Skibidibi.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Knoblauchstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
Don't panic. Tease the people with kindness.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Tim.
Was ist Toasted Cheese?
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
machen es sich auf der Terrasse gemütlich und überlassen Priscilla und Gwyneth Mothworth großzügig das Gärtnern.
Primavera oder GTS? Und wenn ja, wie viele? 125 oder 300?
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Robert Ferst.
Christian Wäscheständer.
Luisa Weyers.
Es ist Wochenende. Erstmal die psychologisch wichtige Marke von 3 Bier erreichen.
Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Anja und Jan wieder in Bielefeld.
Hörempfehlung. Alles, was brennt. Featuring Freischnauze mit Friedrich. Wir fragen im Chor, wovor hast du Angst? Wir singen dir ins Ohr, Friedrich, wovor hast du Angst?
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Metobarafkpak. Nübino. Beziehungsweise Metobalaschk was Lubujo. Danke auf jeden Fall.
Ja, wir danken auch. Vielen, vielen Dank.
Das Meto, das spricht man auch nicht so aus, ne? Weil das so ein umgekehrtes. Mieto. Mieto. Mhm. Mieto Balaschk. Mieto Balaschk was Lubujo.
Ja.
Vielen Dank für den Lebensunterhalt. Vielen Dank.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, den 20. Juni 2025. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.